Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Altmadlitz, knapp 100 Kilometer südöstlich von Berlin gelegen, kurz vor Frankfurt an der Oder.
Das sind jetzt hier alles unsere Felder. Da rechts wird gerade noch Zaun gebaut. Hier haben wir ein großes syntropisches Agroforstsystem mit Fokuskulturen. Pflaume, Birne, Apfel, Haselnuss, Edelkastanie.
Der Landwirtschaftsbetrieb Gut und Bösel von Benedikt Bösel bewirtschaftet 3000 Hektar Land. Das entspricht ungefähr der Größe von 4500 Fußballfeldern. In ihrer Arbeit setzen Bösel und sein Team auf aktuelle Forschung und traditionelles Wissen der Landwirtschaft. Bösels Betrieb gilt als Leuchtturmprojekt des Ökolandbaus.
Und hier links sehen wir unsere Rinder. Und im Grunde genommen kann man das, was wir versuchen zu tun, eigentlich in einem Bild zusammenbringen, was wir hier gerade eigentlich ganz schön sehen. Wir versuchen eigentlich die getrennten Ökosysteme, die wir vor einer langen Zeit angefangen haben zu trennen, sprich die Forstwirtschaft auf der einen Seite, dann die Landwirtschaft auch losgelöst und dann nochmal die Tiere, meistens im Stall, diese Systeme versuchen wieder zusammenzubringen und zwar auf einer Fläche.
Die Zukunft der Landwirtschaft. Wie ein nachhaltiger Anbau funktionieren kann. Von Elmar Krämer.
Nach den Vorstellungen der Bundesregierung sollen bis 2030 30% der landwirtschaftlich genutzten Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts sind es derzeit 11,2%. Benedikt Bösel baut Getreide, Obst und Gemüse an, betreibt einen Forst und hält eine Rinderherde von rund 200 Tieren, die derzeit die Haupteinnahmequelle ist. Der Biolandwirt setzt auf das Zusammenspiel verschiedener Ökosysteme und hat eine Stiftung gegründet, um seine Vision einer nachhaltigen Landwirtschaft auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Um Wissen zu generieren und für andere zur Verfügung zu stellen, arbeitet er mit verschiedenen Universitäten und Instituten zusammen. Dafür bekommt die Stiftung auch Forschungsgelder.
Ganz speziell Agroforst, verschiedene Kompostierungsverfahren, das Integrieren der Tiere in die Fruchtfolge sind alle so zu steuern, dass sie eben profitabel in die Betriebe zu integrieren sind. Wenn wir daran nicht glauben würden, dann wäre es doof, das zu tun. Manche Dinge sind sehr viel schneller umsetzbar und auch profitabel umsetzbar als andere. Als Beispiel die Kühe kann ich eigentlich sehr, sehr schnell ein gutes Geschäftsmodell aufbauen. Wenn ich die Tiere sozusagen in den Ackerbau integriere, habe ich eine mehrfache Nutzung der Fläche und damit ein zusätzliches Einkommenspotenzial. Noch dazu erhöhe ich meine Unabhängigkeit, weil ich die Nährstoffe eben nicht importieren muss, sondern ich habe sie auf dem Standort.
Es sind komplexe Kreisläufe der Natur, mit denen Bösel sich beschäftigt. Und für ihn ist klar, dass das, was er mit seinem Team auf die Beine stellt, nicht repräsentativ für andere Betriebe sein kann. Aber er sagt auch, die Landwirtschaft muss sich grundlegend ändern. Sie muss nachhaltig werden.
Ich definiere nachhaltige Landwirtschaft erstmal nicht durch ein Verfahren oder eine Beschreibung als regenerativ, öko oder konventionell, sondern für mich ist eine nachhaltige Landwirtschaft eine Landwirtschaft, die ich angepasst an den jeweiligen Produktionsstandort entwickle, die im Einklang mit der vorherrschenden Natur und der Ökosysteme arbeitet. Das heißt, ich verwende Verfahren, die über die Nutzung den Boden aufbauen, die Biodiversität erhalten oder sogar aufbauen, wenn möglich regional, auch biologisch, die Nährstoff- und Mineralkreisläufe schließt.
Doch was genau heißt das? Wie müsste eine nachhaltige Landwirtschaft aussehen? Keine einfach zu beantwortende Frage. Schon unter dem Begriff Nachhaltigkeit versteht fast jeder etwas anderes.
Nachhaltigkeit ist ja das Buzzword dieses Jahrzehnts. Jeder Akteur nimmt das für sich in Anspruch, dass er nachhaltig ist.
Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands.
Wir sehen eine Landwirtschaft als nachhaltig an, die erstmal in ihrer Struktur vielfältig ist, also die große, kleine Betriebe, regional arbeitende, international ausgerichtete Betriebe hat, in einer guten Mischung, so wie wir sie bisher in Deutschland immer noch hinbekommen haben, aber natürlich auch die ein solides ökonomisches Fundament hat, das heißt die von dem, was sie macht, von den Früchten ihrer Arbeit und Tätigkeit auch gut und auskömmlich leben kann und wachsen kann und eine Perspektive für die Betriebe abwirft.
Was bedeutet Nachhaltigkeit? Tina Andres, Vorsitzende des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Für mich ist eine nachhaltige Landwirtschaft eine, die auch die Belange der Zukunft und zukünftiger Generationen mit in Betracht zieht.
Die Landwirtschaft sei gleichzeitig Verursacher und Betroffener von Bodenerosion, Verlust von Artenvielfalt und Klimawandel, schreibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in einer Veröffentlichung.
Die Auswirkungen der laufenden Umweltveränderungen gefährden die Produktivität und Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft. Künftige Agrar- und Ernährungssysteme müssen gesunde Ökosysteme als Lebens- und Wirtschaftsgrundlage erhalten sowie Klimarisiken und Treibhausgase reduzieren. Gleichzeitig müssen die Leistungen nachhaltiger Agrarsysteme besser und gerechter honoriert werden und die Konsumentinnen und Konsumenten müssen Mitverantwortung für mehr Nachhaltigkeit übernehmen.
Lebensmittel, auch biozertifizierte, die über Tausende von Kilometern transportiert werden, bis sie bei uns im Laden liegen, beispielsweise Rindfleisch aus Argentinien, Obst und Gemüse aus Marokko oder Südafrika, sind in der Regel deutlich weniger nachhaltig als Gemüse oder ein Stück Fleisch aus der Region. Egal, ob nach konventionellen oder ökologischen Richtlinien produziert. Regional und saisonal ist die nachhaltigste Wahl, schreibt der Worldwide Fund for Nature WWF auf seiner Homepage. Doch die Qualität ist auch abhängig von den Anbau- und Haltungsbedingungen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts leben 83% der Rinder in Deutschland überwiegend in Ställen, teils mit Betonböden. Das gilt als wenig artgerecht und ist im ökologischen Landbau verboten. Auch viele kleine konventionelle Betriebe gehen andere Wege. Rund 70 Kilometer in südwestlicher Richtung von Berlin entfernt, ein Ortsteil von Großkreuz.
Wir sind hier in Kredow, in der schönen Mark Brandenburg oder auch die Osthafelniederung genannt.
Landwirt Marco Hinze steht vor dem Wohnhaus auf seinem Hof. Auf seinem grünen T-Shirt steht Fleisch vom Weiderind, Bauer Hinze seit 1990. Auf dem Kopf trägt er einen Cowboyhut, sein Markenzeichen. Hinze ist kein Biolandwirt. Aber nachhaltiger Anbau und Schutz der Umwelt sind ihm wichtig.
And on the eighth day God looked down on his plant paradise and said, I need a caretaker. So God made a farmer.
Und am achten Tag schaute Gott auf sein geplantes Paradies hinab und sagte, ich brauche einen Hüter. Also erschuf Gott den Farmer.
Das steht auf einem großen Schild neben der Treppe des Hauses.
Der Farmer arbeitet mit der Natur, für die Natur. Und wir sind eigentlich, glaube ich, die, die Natur am besten verstehen.
Hinze bewirtschaftet mit seiner Familie und drei Angestellten knapp 600 Hektar Land. Das entspricht ungefähr der Fläche von 860 Fußballfeldern. Er baut Getreide und Mais an und züchtet Rinder. Mit seinem gut ausgestatteten Fuhrpark an Maschinen arbeitet er zusätzlich auf 400 Hektar anderer Betriebe. 50 oder 60 Stunden Arbeit pro Woche sind bei ihm keine Seltenheit. Die Maschinen müssen sich schließlich lohnen.
Ein Trecker ist unterwegs, alle anderen sind hier. Dort hinten haben wir die Quaderballenpresse zum Heu und Stroh machen. Also die macht diese eckigen Ballen, hier so wie sie hier sind. Also die Presse hat damals knapp 120.000 Euro gekostet. Der Trecker nochmal 150 dazu. Also eingespannt auf der Straße sind immer 300.000 Euro unterwegs. So, haben wir hier unseren Mähdrescher. Der Mähdrescher kostet auch so viel, weil es bloß ein kleiner ist. Und dort das grüne Gefährt ist unser Häcksler, mit dem wir dann den Mais ernten. Also das ist ja auch der Grund, weshalb wir auch Lohnarbeit machen, weil wir einfach mit den Maschinen bewaffnet sind bis an die Zähne, um wirklich gute, schnelle Schlagkraft zu haben.
Rund 160 Rinder hält Hinze. Der Großteil davon steht von April bis November auf einer Weide außerhalb des Orts. Dort gibt es auch einen Stall, den die Tiere im Sommer, wenn überhaupt, als Schattenspender nutzen. Im kleineren Stall, direkt am Hof, stehen die Tiere, die als nächstes zur Schlachtung vorgesehen sind.
Und wir hatten ja angefangen, Milch zu produzieren gleich nach der Wende, weil wir von den Altbundesländern gut beraten wurden und die wollten uns das überstülpen, was dort schon lange funktioniert hat. Hat sich aber herausgestellt, dass es hier nicht funktioniert, weil einfach die Marktsituation eine andere wurde und wir von der Milch nicht überleben können. Deshalb haben wir uns umentschieden und jetzt produzieren wir Fleisch.
Hinze lässt seine Tiere bei einem Traditionsfleischer in der Nähe schlachten und zerlegen. Das erspart lange Transportwege, die die Tiere unter Stress setzen und die Qualität des Fleisches beeinträchtigen können. Auch das ist Hinze wichtig, denn er verkauft das Fleisch direkt an seine Kunden.
Wir arbeiten praktisch in einem Kreislauf. Wir produzieren das komplette Futter für unsere Tiere alleine. Außer was ich zukaufe, ist Mineralstoff, weil aus natürlichem Wege zum Beispiel der Selenbedarf der Tiere nicht aus dem Grundfutter gedeckt werden kann. Und alle anderen Zutaten, ob das Grassilage ist, ob das Getreide ist, ob das Luzerne ist, die bauen wir alle in unserem Betrieb selbst an. Und aus dem Grund traue ich mich auch zu sagen, weil ich ja weiß, was ich an Futtermittel einsetze, dass da nichts genmanipuliertes ist.
Seit einigen Jahren setzt Hinze auf eine Selbstvermarktung. Seine Kunden bestellen übers Internet und holen bei ihm oder dem befreundeten Fleischer ab. Dadurch vermeidet er Zwischenhändler und kann einen höheren Gewinn erzielen.
Jeder, der zu uns auf den Hof kommt und sein Fleisch abholt, kann gerne sich die Tiere anschauen und wir haben nichts zu verbergen, denn wir arbeiten ja mit der Natur und für die Natur.
Hinze ist hörbar stolz darauf, dass seine Tiere den Großteil des Jahres in der Herde auf der Weide stehen und grasen. Das hält sie gesund, davon ist der Landwirt überzeugt.
Wenn der Tierarzt nur mich als Kunden hätte, hätte der schon Insolvenz anmelden müssen, weil ich brauche den Tierarzt nicht. Die Tiere sind in ihrer natürlichen Umgebung, sind die einfach von sich aus gesund. Und da wir nicht so eine große Vielzahl von Tieren in der Gruppe haben, ist auch dieser Keim- und Gesundheits- und Krankheitsdruck nicht so da wie in Ställen, die bis an die gesetzlich ausgelegte Grenze vollgestopft werden.
Massentierhaltung sieht Hinze kritisch. Dort sei nur eines wichtig: in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Fleisch zu produzieren. Da leidet zwangsläufig die Qualität.
Bei mir spielt die Zeit keine Rolle. Also wir haben ja auch Fersen, wenn die halt noch nicht physiologisch so weit ausgewachsen sind, dann werden die auch mal 28, 30, 32 Monate alt. Wobei der Bullenmester oder die wirklich intensiv die Tiere messen, nach 18 Monaten betriebswirtschaftlich die Schlachtreif haben müssen. Also sportlich, also sie werden wie Hochleistungssportler gezüchtet, diese Tiere. Und das ist natürlich das Fatale, wenn sie die im Supermarkt, die Stücken Fleisch dann kaufen, schmeißen die in eine Pfanne, haben sie nur noch die Hälfte. Und die andere Hälfte ist Wasser. Wird hier nicht passieren, weil die Rinder langsamer wachsen, die Muskulatur ist besser ausgeprägt, dann haben sie eine bessere Fettmarmorierung. Und da wir es nach dem Schlachten auch 14 Tage abhängen lassen, dunstet schon mal das Wasser aus und man hat wirklich viel mehr schieres Fleisch, was geschmacksintensiver ist und in meinen Augen auch viel gesünder.
Hinze achtet auf seine Tiere, macht sich Gedanken über den Anbau der Futtermittel. Ein Biolandwirt ist er allerdings nicht.
Ich werde auch oft gefragt von Kunden, die Fleisch bei uns kaufen, warum wir nicht biozertifiziert sind oder ökozertifiziert. Und da sage ich auch immer gern lapidar, dass mein Gewissen reiner ist als das Papier, wo der Stempel von dem Zertifikat drauf ist. Also das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Wenn die Leute, die das Fleisch zum Beispiel kaufen, sich die Tiere angucken und sagen, Mensch, das ist ja besser als bei Bio, warum bist du nicht biozertifiziert? Ich sage, ja, weil dieses Zertifikat mich einen Haufen Geld kostet und meine gesamte Betriebsstruktur da nicht reinpasst. Klar könnte ich die Tiere jetzt auf Bio halten, aber ich habe ja auch den Ackerbau.
So baut Hinze zum Beispiel Mais an, den er an eine Biogasanlage verkauft, wobei sich das Bio hier auf den Vergärungsvorgang in der Anlage bezieht und nicht auf die Produktion des verwendeten Materials. Würde Hinze seine Felder nach Bio-Richtlinien bewirtschaften, wäre der Ertrag zu gering, sagt er.
Eine Bioproduktion heißt ja, ich versorge die Pflanzen mit weniger Dünger, mit weniger Pflanzenschutz und somit kann ich auch nicht mit dem höchsten Ertrag rechnen. Und das können wir uns gar nicht leisten.
Generell hält der Landwirt eine großflächige Umstellung auf Bioproduktion für schwierig.
Weil wir ja so schon jeden Tag Fläche verlieren für die Landwirtschaft, ob das Straßen sind, Gewerbegebiete. Neuerdings kommen ja Agrarsolarflächen noch dazu, die von der Regierung gewünscht, gewollt und gefördert werden, selbst in Landschaftsschutzgebieten. Also diese Aufgabe sehe ich so ein bisschen fehlgeleitet, dass man Bio möchte, aber die Fläche ja immer weniger wird.
Skeptisch blickt Hinze hinter seinem Stall in Richtung Nauen auf eine große Windkraftanlage. Etliche Windräder stünden hier auf bestem Boden, sagt er.
Ist ja wahrscheinlich eine Art der Fruchtfolge. Erstens Zuckerrüben, zweitens Weizen und dann Windrad.
Marco Hinze und Benedikt Bösel halten Rinder. Der eine konventionell, der andere biozertifiziert. Doch beide sehen sich, so wie alle rinderhaltenden Betriebe, immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, die Rinder wären Klimakiller. Denn sie stoßen bei der Verdauung Methan aus, ein Treibhausgas mit 25-fach stärkerer Wirkung als CO2.
Treibhausgase sind Bestandteile der Atmosphäre, die Wärme speichern. Sie lassen Sonnenlicht zur Erde durch, verhindern aber, dass abgestrahlte Wärme in den Weltraum entweicht. Diese Gase kommen natürlich vor und sind essentiell für das Leben auf der Erde. Ohne Treibhausgase hätte die Erdoberfläche eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius. Durch den Eingriff des Menschen ist die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre allerdings stark erhöht, was zu einer globalen Erwärmung beiträgt. Diese kann zu einem gravierenden Problem für das Leben auf der Erde werden.
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen geht davon aus, dass 14,5% der globalen Treibhausgasemissionen auf die Vieh- und vor allem die Rinderhaltung zurückzuführen ist. Biolandwirt Benedikt Bösel kennt diese Zahlen. Sicher, die Massentierhaltung sei ein Problem, doch Rinder und Kühe, die in der Herde auf der Weide gehalten werden, tragen zu einem funktionierenden Ökosystem bei, sagt er.
Die Kühe sind mit Abstand unsere wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel und im Kampf für gesündere Böden und gesündere Ökosysteme und höhere Kühlungseffekte der Erde, ein Intaktsetzen der Ökosysteme und.
Jetzt sagen ja ganz viele Leute, dass die Kühe gerade ein Problem sind, oder?
Ja, das ist leider so. Und ganz häufig gibt es natürlich Haltungsmethoden, wo die Kühe auch tatsächlich ein Problem sind. Da sind aber eigentlich wenige die Kühe das Problem, sondern wir Mensch, die Haltungsform quasi den Kühen vorgeben.
Auf Bösels Hof in Altmadlitz gibt es keine Ställe. Die Tiere leben in und mit der Natur, Jahr ein, Jahr aus. Wie in der Wildnis bewegen sie sich, wenn auch vom Menschen gelenkt, von Fläche zu Fläche. So grast die Herde in der Regel nur kurz an einer Stelle, was bei den Pflanzen sogenannten Bissstress hervorruft, der das Wurzelwachstum anregt. Die Rinder trampeln den Boden fest, was zum Erosionsschutz beiträgt, und düngen durch ihre Ausscheidungen, bevor es weitergeht.
Wenn Tiere, insbesondere Rinder, ihre natürlichen Wesens- und Verhaltensmuster sozusagen ausleben dürfen, jetzt sehen die uns hier, kommen die gleich, dann können sie eben dazu beitragen, diese ganzen großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, eben zu lösen.
Nährstoffkreisläufe, Bodenerosion, Humusbildung und Wasserspeicherung. Das sind Themen, mit denen sich Bösel und sein rund 30-köpfiges Team in Zusammenarbeit mit verschiedenen Instituten und Universitäten beschäftigen. Wird der Klimakiller Kuh in Herden auf der Weide gehalten und nicht in Massentierhaltung im Stall, dann könne das Killer getrost gestrichen werden. Davon ist Bösel überzeugt. Bösel hat den elterlichen Betrieb 2016 übernommen, nach einem Studium der Wirtschaftsmathematik und 10 Jahren in der Finanzwirtschaft. Dann studierte er Agrarökonomie und wurde zum Biolandwirt. Für ihn ist klar, das System Landwirtschaft muss überdacht werden. Aktuelle Forschung und altes Wissen können kombiniert werden, um Ertrag zu erzielen und den Boden zu schützen. Bösel machte sich auf die Suche nach Vordenkern und stieß auf Ernst Götsch, einen Schweizer Agronomen, der als Visionär der Landwirtschaft gilt. Er lud ihn auf sein Gut ein.
Seine Sichtweisen und Anregungen helfen auch immer, auch wieder über die eigene Position nachzudenken und die eigenen Überzeugungen sozusagen auch kritisch zu hinterfragen. Einer der vielen wirklich bedeutenden Vordenker und Vordenkerinnen unserer Zeit.
Mein Name ist Ernst Götsch, ich bin Landwirt und habe in Pflanzenzüchtung gearbeitet eine Weile und seit 40, 45 Jahren bin ich Kakaoproduzent in Brasilien.
Götsch, 1948 in Rapperswilen im Kanton Thurgau in der Schweiz geboren, wurde auf einem Bauernhof groß. Nach heutigen Maßstäben würden seine Eltern, die 5 Hektar Land bewirtschafteten, als Kleinbauern bezeichnet. 14 Kühe, Getreide und Obst, eine Mischwirtschaft. Auf den Feldern gab es Zwischengräben mit Hecken und Baumreihen.
Also hat es Hecken gehabt, alle 20 Meter, dann die Apfelbäume, Birnbäume und so weiter. Und unter den Apfel- und Birnbäumen, da haben sie noch Johannisbeeren und Stachelbeeren gehabt. Und mein Vater hat ja auch dort drin Weizen, Rüben und Kartoffeln und andere Getreidesorten angebaut.
Heute wird die Integration von Bäumen, Hecken und Sträuchern in Felder als Agroforstwirtschaft bezeichnet und erfreut sich vor allem, aber nicht nur im ökologischen Landbau zunehmender Beliebtheit. Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband.
Agroforst ist ja keine Erfindung des ökologischen Landbaus, sondern das ist einfach altes landwirtschaftliches Wissen, das man wieder aufbereitet hat. Das ist einfach Erosionsschutz, Kohlenstoffanreicherung. In der Summe kann Agroforst wirklich ganz viele Probleme lösen.
Die Baumreihen und Hecken in den Feldern spenden Schatten, sorgen für Fruchtertrag, bieten Raum für nützliche Insekten. Sie halten den Wind ab und schützen vor Bodenerosion. Hecken und Bäume wurden in der Kindheit von Ernst Götsch regelmäßig beschnitten und ein Teil des organischen Schnittmaterials wurde zur Kompostierung und als Dünger liegen gelassen. Was wichtig für den Boden und diverse Mikroorganismen sei, sagt Götsch.
Also sehr, sehr viel mehr Organismaterial. Und so haben die alle Dünger gekriegt und haben Gesundheit gekriegt. Also Pilze im Boden drin, ein Traum vom Traum, was wir heute nicht mehr haben. Und damit ein starkes Immunsystem. Keine Krankheiten, also war nicht nötig, Apfelbäume, Birnbäume und so weiter zu behandeln mit irgendeinem Pestizid, sondern unnötig. Die waren so gesund.
Umso schmaler allerdings die einzelnen Ackerstreifen werden, desto schwieriger wird es, sie mit großen und schweren Landmaschinen umzupflügen und zu bearbeiten.
Mein Vater hatte keinen Pflug gebraucht, er hat ihm gesagt, das ist nicht nötig, sondern er hat nur ein Gerät gehabt, um den Boden etwas aufzulockern, um Samen reinzubringen, dann zu walzen. Also pfluglos, vollkommen Zug, pfluglos, ohne Pestizide und organisches Material. Das ist all diese Elemente, die dazugehört haben.
Götsch ist überzeugt, wenn sich Landwirte stärker auf solche Erfahrungen besinnen, auf traditionelles Wissen, das die Wechselwirkungen in der Natur zwischen Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen berücksichtigt, dann können sie landwirtschaftlichen Ertrag erzielen und gleichzeitig die natürlichen Grundlagen schützen. Auf seiner Farm in Brasilien stelle er seit Jahrzehnten unter Beweis, dass das funktionieren könne. Und die Qualität seiner Produkte überzeuge selbst Kritiker.
Und der Konsument sieht dann, oh, der macht das so und das schmeckt tatsächlich gut. Er wird das ihm bezahlen und er wird ein anderes Verständnis haben. Also der Bauer mit dem Konsumenten würde ein neues Bewusstsein schaffen, ökologisches Bewusstsein schaffen und auch ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft.
Jeder Landwirt, der bestrebt ist, neben der Ertragssicherung auch die Grundlage seiner Arbeit zu schützen, weiß, und da scheinen sich alle einig, geht es dem Boden gut, geht es auch der Land- und Forstwirtschaft gut. Bernhard Krüsken.
Wir haben dasselbe fundamentale Interesse, Produktionsgrundlage zu erhalten. Und das ist dann im Wesentlichen immer wieder Boden. Ja, und das hat zwei Dimensionen. Einmal die schiere Fläche, dass wir überhaupt Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen haben und sie behalten. Und zweitens dann das Thema Bodenfruchtbarkeit und Bodengesundheit. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, diese Zivilisation hängt davon ab, dass wir auf einem relativ kleinen Teil unserer Erdoberfläche 20 Zentimeter Boden haben, der fruchtbar ist. Und das ist eine relativ dünne Schicht und damit müssen wir sehr vorsichtig umgehen.
Diese oberste Schicht, die Humusschicht der Erde, ist nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten entscheidend, denn sie speichert Kohlenstoff. Nicht nur deshalb hat die Landwirtschaft auch mit Blick auf das Klima eine enorme Verantwortung.
Laut einer Veröffentlichung des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft, BZL, binden Ackerböden in den obersten 90 Zentimetern um die 95 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. Dauergrünland 181 Tonnen und landwirtschaftlich genutzte Moorböden im ersten Meter sogar 507 Tonnen Kohlenstoff. Landwirtschaftlich genutzte Flächen binden mehr Kohlenstoff als der gesamte Baumbestand in deutschen Wäldern, so das BZL.
Allerdings ist der Vergleich schwierig, werden doch unterschiedlich große Flächen verglichen. Nach Zahlen des amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems der Länder werden über 50% der Fläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt. Nur rund 30% sind von Wäldern bedeckt. Dennoch machen die Zahlen deutlich, die Landwirtschaft spielt auch beim Klimaschutz eine wichtige Rolle. Es gibt viele Methoden in der Landwirtschaft, die dazu beitragen können, enorme Mengen an CO2 im Boden zu speichern, den Boden zu erhalten, zu gesunden und Pflanzen zu schützen. Das können auch traditionelle Methoden sein, sagt Tina Andres, die Vorsitzende des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft.
Wir haben es auch ein Stück weit verlernt, auf ökologische Systeme zu achten. Das ist ja ein Teil des Dilemmas, in dem wir jetzt stecken heute. Traditionelle Bewirtschaftungsformen konnten das noch. Wir haben in den letzten 60 Jahren oder 80 Jahren seit Ende des Krieges, ist ja auch wahnsinnig viel passiert in der Landwirtschaft, haben wir eigentlich gelernt, dass wir jeden Mangel und jede Veränderung, jeden Infektionsdruck durch Pilze, durch Parasiten, durch fraßschädigende Insekten und so weiter einfach ausgleichen können.
Rund 30.000 Tonnen sogenannter Pflanzenschutzmittel werden pro Jahr in der deutschen Landwirtschaft auf die Felder gebracht, größtenteils im konventionellen Landbau. Nach Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 2 bis 5 Kilogramm pro Hektar. Zum Vergleich, im ökologischen Landbau sind es 0,5 bis 1 Kilogramm.
So einfach ist das nicht. Wir zahlen ja dann trotzdem einen Preis, nämlich einen ökologischen dafür. Und die Systeme sind so, wie wir sie jetzt betreiben, wie wir wissen, einfach in der Zukunft nicht tragfähig und nicht haltbar. Wir müssen uns verändern. Und insofern sollten wir, glaube ich, traditionelles Wissen auch nochmal sehr genau angucken.
Aber nicht nur das, sagt Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband.
Ausbringungstechnik ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Systeme, die natürlich auch mit digitaler Unterstützung, mit Bilderkennung, ein bisschen KI, das sogenannte Spot Spraying praktizieren. Damit können Sie bei Fungizidanwendungen wirklich nur tatsächlich befallene Pflanzen und Pflanzenteile behandeln. Und damit können Sie im Extremfall bis zu 30-40% der Wirkstoffmengen einsparen.
Traditionelles Wissen, aktuelle Forschung und hochmoderne Technik. Vermutlich liegt im Zusammenspiel die Zukunft einer nachhaltigen Landwirtschaft. Weitermachen wie bisher geht nicht. Ging aber noch nie, sagt Bernhard Krüsken.
Wenn ich zurückblicke auf meine Altersgenossen, die vor 25 oder vor 30 Jahren in die Landwirtschaft gegangen sind, von denen, die gesagt haben, ich mache das so wie immer, ist keiner mehr da. Also Veränderung war eigentlich immer ein zentraler Antrieb, sowohl für die ökologische als auch die klassische Landwirtschaft.
Landwirt Marco Hinze aus Brandenburg ergänzt.
Also die Annäherung sollte so erfolgen, dass wir alle versuchen, unseren Boden gut zu nutzen. Und jeder Betrieb muss für seine Betriebsstruktur herausfinden, was für ihn am besten ist.
Menschen wie Ernst Götsch und Benedikt Bösel finden es allerdings fraglich, ob mit Sicht auf globale und klimatische Veränderungen das Tempo reicht. Sie plädieren für ein radikales Umdenken in der Landwirtschaft.
Warum können wir nicht versuchen, tatsächlich Homo sapiens sapiens zu werden, anstatt als Homo ignorans destructor zu agieren?
Es gibt so ein schönes Sprichwort, man überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann, aber man unterschätzt, was man in 10 Jahren schaffen kann. Insofern glaube ich, dass wir wirklich kurz davor sind, dass dieses Thema einfach noch größer wird und wir wirklich vollumfänglich verstehen, dass der Boden und die Landwirtschaft die bedeutendsten Bestandteile einer lohnenswerten und lebenswerten Zukunft sind.
Die Zukunft der Landwirtschaft. Wie ein nachhaltiger Anbau funktionieren kann. Ein Feature von Elmar Krämer. Es sprachen Birgit Paul und der Autor. Ton Christiane Neumann. Regie Gerald Michel. Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.